Ja, habt ihr den Bibeltext noch im Ohr, egal ob jetzt Luther oder Neues Leben oder die Volksbibel? Habt ihr es noch im Ohr? Richtet nicht. Richtet nicht. Und wir kommen jetzt gleich zur Sache. Den Text kann man jetzt so verstehen: Richtet nicht. Richtet nicht. Das Richten überlasse ich Gott. Und letzten Endes heißt es doch so, in Anführungsstrichen, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Ich werde nicht richten, das überlasse ich Gott. Und ich denke da an die Ehe von einem Ältesten in Mainz damals. Er war sehr stark engagiert, sie ebenfalls. Und dann geht diese Ehe auseinander. Und anstelle von Barmherzigkeit gab es Schuldzuweisungen, Gerede entstand in der Gemeinde und es fielen nicht gerade hilfreiche Kommentare. Oder ich denke an die 15-jährige Tochter eines Mitgliedes in der Gemeindeleitung in Vogelsberg. Sie wurde schwanger, Bibelstellen wurden zitiert, ihr gegenüber, aber auch gegenüber dem Mann aus der Gemeindeleitung, darf er überhaupt noch sein Amt ausüben, wenn er seine Kinder sozusagen nicht im Griff hat? Oder da veranstalten junge Menschen voller Leidenschaft einen Gottesdienst. Und was kommt? Die Musik ist zu laut, die Kleidung war nicht angebracht. Und überhaupt, wenn man es genau nimmt, war es ja eigentlich gar kein richtiger Gottesdienst. Und sind wir doch mal ehrlich, sowas können Sie vielleicht in einer Art Jugendgottesdienst machen, da können Sie sich austoben, aber das hier in der Gemeinde, das funktioniert nicht. Das geht so nicht. Und für den einen ist Covid-19 und seine Auswirkungen schon ein halber Weltuntergang. Und es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, als jeden Tag zu belegen, dass das alles irgendwie falsch und nicht richtig ist. Oder andere sehen im allen modernen, vor allem die modernen Medien, de facto schon primär als Gefahr. So wie vor ein paar Jahrzehnten vielleicht der Fernseher. Den hatten zwar alle, aber schön im Schrank versteckt. Davor vielleicht das Radio oder das Tanzen. Ja, ein Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Kartenspiel. Alkohol, und man könnte die Liste gerade so weiterführen. Wie schnell fallen wir innerlich Urteile über irgendwelche andere, weil uns sein Aussehen, seine Art und Weise, sein Verhalten, seine Glaubensfreiheit oder auch vielleicht Verschlossenheit einfach nervt, weil man die eigenen Fehler im anderen sieht, weil Aussagen uns vielleicht verletzen, und wir nicht fähig sind, darüber zu reden. Weil Veränderungen uns grundsätzlich nerven, daher verurteilen wir sie gleich. Weil Erfahrungen, die man gemacht hat, zum Beispiel gegenüber dem anderen, da sucht man erst den Fehler beim anderen als bei sich selbst. Man stellt seine Ideen und das, was er vielleicht mitbringt, sofort in Frage, wert ab, allem, was einem nicht irgendwie gerade passt. Weil man vielleicht auch so glauben möchte, wie man es einfach gewohnt ist, wird erstmal alles andere eben kritisiert und im Grunde genommen verurteilt. Und wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir doch auch ganz ehrlicherweise sagen, wir werten Sünden auch noch irgendwie unterschiedlich. Ja, die offensichtlichen, da sind wir ganz schnell auch beim Thema Gemeindezucht. Bei den nicht so ganz so offensichtlichen, wie zum Beispiel Geiz oder aufbrausend oder rechthaberisch oder lieblos. Ja, das nehmen wir nicht ganz so genau da. Da sind wir ein bisschen großzügiger, das nimmt man einfach oft so hin. Ist halt so. Und Jesus sagt, du Heuchler, Siehst du den Balken nicht in deinem Auge? Richte nicht, sonst wirst du gerichtet. Und ja, in unserer Kirchengeschichte, da wurde schon viel zu viel gerichtet. Auch in unserer Gemeinde hier. Also Klappe halten, Hände falten und gut ist. Und ja, man könnte jetzt wirklich viele, viele traurige Geschichten erzählen von den großen und kleinen Verletzungen, die es hier in der Gemeinde schon gab und wahrscheinlich auch noch geben wird, wie man sich gegenseitig letzten Endes verurteilt hat. Und was ist nicht alles schon kaputt gegangen? Weil wir einfach viel zu schnell innerlich und nach außen hin eben die Leute richten und verurteilen. Es hat mal einer gesagt, ein Richtgeist beherrscht die Gemeinden und nicht mehr der Heilige Geist. Man hat sich in Abgrenzungen und Richtigkeiten definiert. Die Gräben, die wurden immer tiefer und breiter. Was nicht sein darf, das gibt es eben nicht. Und ob dies jetzt theologische Fragen betrifft oder auch Ethik, ob es gegenüber dieser bösen Welt ist oder gegen andere christlichen Denominationen und. Manchmal fragt man sich auch heute noch, ob wir diesen Richtgeist tatsächlich überwunden haben oder ob er nach wie vor noch herrscht. Und wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte, als man Jesus, die Ehebrecherin, zu Füßen vorgeführt hat. Und was hat dann Jesus nochmal gesagt? Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Wer ohne Schuld ist. Und dann sind sie alle gegangen. Waren sie alle weg. Und Jesus verurteilt die Ehebrecherin auch nicht. Und wenn man dann nochmal genau hinschaut, dann merkt man eigentlich in der Bibel, dass Jesus mit den Sündern, die gelogen, gestohlen, betrogen und hintergangen haben, dass er irgendwie mit denen am wenigsten Probleme hatte. Sondern es waren eigentlich die Frommen. Da fand er sehr harte Worte. Ja, heute vielleicht schon ein bisschen süß, ne? Schlangenbrut. Aber das waren damals böse, harte Worte. Ottergezücht. Ihr Heuchler, böses und abtrünniges Geschlecht. Oder hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wie krass. Richtet nicht. Das ist doch hier die Aufforderung. Das ist das, was Jesus uns durch diese Zeilen für unser Leben mit auf den Weg geben möchte, oder nicht? Richtet nicht, denn Gott lässt sich nicht spotten. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet werden. Und vielleicht sitzt der eine oder andere jetzt da und denkt, ja. Ja. Ja, aber. Was machen wir jetzt denn mit den ganzen Bibelstellen, die uns eher in dieser Richtung auffordern, die Dinge doch klar beim Namen zu benennen? Die uns klar auffordern, die Dinge auch zu unterscheiden. Fordert uns Jesus nicht selbst an vielen anderen Stellen dazu ganz konkret auf? Warnt Paulus nicht vor Irrlehren in der Gemeinde und verurteilt diese aufs Schärfste? Bis dahin sogar, dass er diese Leute aus der Gemeinde aussondert? Und wenn ein Bruder sündigt, sollen wir nicht dann zu ihm hingehen und ihn zurechtweisen? Und wenn er nicht auf uns hört, sogar noch einen weiteren Bruder hinzuziehen? Also Stichwort wieder Gemeindezucht. Und jetzt kommen die Füchse unter uns und sagen, ja, richten im Sinne so von verurteilen oder sowas. Nein, das nicht. Aber die Dinge beurteilen, das sollen wir doch. Wir sollen doch die Dinge beurteilen, nicht verurteilen, sondern beurteilen. Und dann versuchen wir, die Dinge so irgendwie zu harmonisieren, bis wir in der Praxis irgendwie völlig überfordert sind, weil wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Bis wir merken nämlich, dass in der Praxis ein Beurteilen und Verurteilen so eng beieinander liegt, dass man es letzten Endes gar nicht mehr so richtig auseinander dividieren kann, weil da Emotionen dabei sind. In der Theorie klingt das wunderbar. In der Theorie ist es gar kein Problem. Aber in der Praxis funktioniert das dann doch irgendwie nicht. Zumindest habe ich noch keinen Fall von Gemeindezucht oder ist mir kein Fall von Gemeindezucht bekannt, das irgendwie positive Früchte getragen hat. Nein, es gab Enttäuschungen, Verletzungen bis hin zu Spaltungen. Das waren die Folgen. Aber das, was eigentlich Gemeindezucht bewirken soll, dass diese Person wieder zurückfindet zu Jesus, ist nicht passiert. Ein Be- und Verurteilen in der Praxis, wie kann das aussehen, wenn man nur beurteilen und das dann nicht nur im Privaten für sich, also ich für mich ganz persönlich, sondern wirklich hier im großen Forum oder mit anderen zusammen ein Beurteilen, ohne zu verurteilen, wie funktioniert das? Und manchmal hat man den Eindruck, es sieht dann so aus, dass die Leute zu den Ältesten kommen und sagen, sagt ihr doch der Person XY, so geht es nicht mehr. Ja, das ist immer schön, wenn man das macht, weil dann ist man ja persönlich ein bisschen raus aus dem Schneider, ja, hat keinen Twist mit dem Bruder oder mit der Schwester und die Ältesten dürfen das dann mal schön erledigen. Oder es gibt da auch noch eine andere Variante, ne, man bringt das so als Gebetsanliegen vor. Ja. Oder man verweist auf die Kleingruppen und Hauskreise, dort so in diesem vertrauten, engen Kreis. Ja, da gehören eben diese Dinge hin. Also jetzt nicht hier so allgemein, sondern im vertrauten, kleinen, engen Kreis, da müssen die Dinge eben angesprochen werden. Oder man sagt es halt allgemein, letzten Endes kommt es halt ein Stück weit auf die Gesprächsführung drauf an. Ne? Also das ist halt das Entscheidende, wie man miteinander redet. Ne? Der Ton macht die Musik und so, kennt ihr. Und das sind sicherlich gute und hilfreiche Vorschläge und ich glaube, die haben auch irgendwo alle ihre Richtigkeiten. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis dieser Zeilen aus Matthäus 7, der liegt tatsächlich im Vers 6. Und da heißt es, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Nach Luther. Das Heilige sollt ihr nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Was ist denn das Heilige? Jesus Christus selbst. Und was hat er für uns getan? Er schenkt uns Gnade. Gnade vor Recht. Gnade vor Recht, vor Verurteilung. Wann hast du das letzte Mal über diese Gnade gestaunt? Warst ergriffen von dem, mir ist vergeben. Mir ist vergeben. Ich bin erlöst. Mit der Gnade ist es manchmal so wie mit dem täglich Brot. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir sie schon gar nicht mehr so richtig wahrnehmen in unserem täglichen Leben und wir dann schon meckern, wenn der Braten eine zu harte Kruste hat, die Kartoffeln etwas zu fest sind und das Gemüse zu matschig ist. Gnade ist so selbstverständlich. Und ich bin doch so ein ach so netter junger Mann. Natürlich brauche ich Vergebung. Aber die anderen, die brauchen es viel mehr. Wenn die Versöhnung mit Gott keine Auswirkung auf unseren Alltag und unseren Umgang miteinander hat, dann werfen wir die Perlen vor die Säue. Bonhoeffer, der spricht von billiger und teurer Gnade. Von billiger Gnade, die wir einfach nur verscherbeln. Oder von teurer Gnade, von der wir ergriffen sind über die wir jeden Tag wieder neu auch staunen, die nicht selbstverständlich ist, sondern uns aufatmen lässt und sagt, ich bin erlöst. Was zieht sich denn eigentlich wie so ein roter Faden mehr oder weniger durch die ganze Bergpredigt hindurch? Egal, ob es ums Töten, Schwören oder Vergelten oder Ehebrechen geht. Ganz einfach. Du brauchst Gnade. Versteht ihr? Ich habe noch nie die Ehe gebrochen, weil ich noch nie mit einer anderen Frau im Bett lag. Und Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Wisst ihr, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Und Jesus sagt, wer seinem Bruder zürnt, der ist des hohen Gerichts schuldig. Wisst ihr, ich habe noch nie geschworen. Und Jesus sagt, deine Rede soll ja, ja und nein, nein sein. Sie soll wahrhaftig sein. Versteht ihr? Ich brauche Vergebung. Ich brauche Gnade. Wir brauchen Gnade. Und wir schaffen so schnell uns einen Rahmen in unserem alltäglichen Leben, wollen da irgendwie immer alles richtig machen und legen dann auch so einen Bibeltext wie diesen so aus, dass wir, ja, wir beurteilen ja nur, wir verurteilen nicht, ne? Und was darf man jetzt überhaupt noch und was nicht? Und dann macht man irgendwelche Regeln und dann fühlt man sich gut, wenn man die einhält. Und was machen wir letzten Endes? Wir rechtfertigen uns selber. Ich habe ja alles richtig gemacht. Ich habe alles schön in meinem persönlichen Rahmen so und dann ist gut. Wenn der andere damit ein Problem hat, dann ist es sein Problem und nicht meins und er ist schuldig und er braucht Vergebung und ich nicht. Wisst ihr, niemand macht gerne Fehler. Ich will ja auch alles richtig machen. In meiner Ehe, bei meinen Kindern, in der Gemeinde und überhaupt, das ist ja auch nicht verkehrt. Darum bemüht zu sein, darum zu kämpfen, sich durch und auch in dem Heiligen Geist immer wieder verändern zu lassen. Ich meine, manche leben ja auch getreu nach dem Motto, so bin ich, ich kann nicht anders, tut mir leid, ne? Und damit entschuldigen sie sich auch und alles, was sie tun. Aber es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht auch nicht darum, irgendwie selbstzufrieden zu sein und sagen, jo, kann halt nichts dafür. Es geht aber auch nicht darum, um sich selbst zu rechtfertigen, sondern in und aus Gnade heraus zu leben. Es geht auch nicht darum zu sagen, ach, ich armer kleiner Sünder, ich mache immer wieder alles falsch und überhaupt und sonst was. Sondern es geht darüber zu staunen, was Gott mir in Jesus Christus schenkt. Versöhnung, Kindschaft, Leitung und Führung durch den Heiligen Geist. Wir sind teuer erkauft, also gebt das Heilige nicht den Hunden, damit sie es noch zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Ich habe mir gedacht, vielleicht kommen auch deswegen so wenige Menschen durch uns zum Glauben, weil Gnade irgendwie so eine theoretische Komponente in unserem Leben geworden ist. Und nicht mehr erfahrbar. Nicht mehr ganz konkret in unserem Leben erfahrbar. Nicht die bestimmende und korrigierende Kraft in unserem Leben und im Miteinander ist. Gnade ist doch das Entscheidende im Christsein. Und vielleicht geht es uns so ähnlich wie in der Geschichte, die Jesus in Matthäus 18 erzählt. Man kann das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende: Er, seine Frau und seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, damit er seine Schuld begleichen könne. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder, bat ihn um kurzen Aufschub. Habt noch etwas Geduld mit mir, ich werde alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, den er zuvor seine ganzen Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm: Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da auch nicht mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Da war der König so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren. Amazing Grace. Unglaubliche, unbeschreibbare Gnade. Können wir noch darüber staunen? Und aus diesem Staunen heraus miteinander, mit aller Korrektur, die es auch bedarf, aber miteinander daraus leben und uns zum Leben verhelfen. Das Leben, das Jesus Christus uns durch ihn schenken möchte, in Kindschaft. Also ich will wieder neu über die Gnade staunen. Ich will mich neu wieder berühren lassen von dem, was Gott für mich getan hat. Ich will neu darüber nachdenken. Du auch? Gerade in unserer heutigen Zeit, wo sich doch gerade so viel und so schnell verändert, wir nicht wissen, wie geht's weiter? Was passiert? Amazing Grace. Die Gnade, die bleibt. Die Gnade für dich und für mich. Für alle Menschen auf dieser Welt. Diese Gnade, die bleibt.